Also ich habe so eine natürliche Aversion gegen rote Tasten. So, ihr wisst ja, das Unterbewusstsein steuert ja alles mit. Ne? So, wenn ich rot sehe, dann sehe ich rot. Wenn ich blau sehe, dann sehe ich blau. Und ganz glücklich bin ich, wenn ich grün sehe. So, das ist was anderes. Ich freue mich, heute Nachmittag bei euch zu sein. Und ich habe auch was mitgebracht, in der Hoffnung, dass die Regionalleitung Blumen verschenkt. Weiß ich ja nicht, Marc, ob die Regionalleitung überhaupt was verschenkt. Ist ja immer knapp in unseren Kreisen. Aber ich habe auf jeden Fall was mitgebracht. Das lasse ich nachher dir hier, Pastor. Und zwar mit einem ganz herzlichen Gruß, einen symbolischen Scheck von unserem Bundesschatzmeister Daniel Dahlmann. Und den musst du aber einlösen, indem du eure Bankverbindung an ihn mailst. Wenn du das nicht machst, tschalalala, wenn du das machst, dann kommt auf jeden Fall ein Geschenk auch von unserem Gemeindebund. Und das Beste, was Kirchen überbrauchen können, ist Geld. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es okay ist, dass ich keine Blume mitgebracht habe. So, jetzt habe ich meine Sicherheit, mein Skript. Ich bin jetzt nicht der megamäßige Jubiläumsredner und deswegen habe ich gedacht, ich bringe euch einfach eine knackige Predigt mit. Und ich hoffe, dass es okay ist. Und ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die so ein bisschen auch ein Stück weit die DNA meiner Kirche widerspiegelt. Und zwar gibt es einen DNA-Wert bei uns, der heißt, wir sind mutig. Wir sind mutig. So, das ist ein Wert, den versuchen wir in unsere Kirche hineinzulegen. Und es gibt auch Leute bei uns, die fragen sich, ja, reicht das denn nicht, dass wir an die Bibel glauben? Warum müssen wir noch sowas haben? Werte und Kultur und DNA und Vision, steht doch alles in der Bibel. Aber ich glaube, wenn wir manche Dinge zuspitzen, dass das etwas mit uns macht. Was ist eigentlich Mut? Nun, da fragt man heute Wikipedia. Macht ihr das auch? So ist ja nicht alles richtig, was dort drin steht. Aber Wikipedia sagt zu Mut: Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Sich zum Beispiel in eine Situation mit Unsicherheit zu begeben. Also Mut bedeutet, ich traue mich und ich bin fähig, etwas zu wagen, wo ich ein Risiko eingehe, wo ich keine Garantie habe auf einen Erfolg. Weil normalerweise will ich mich nur dort investieren, wenn ich die Garantie habe, da kommt etwas, da passiert etwas, sonst will ich das nicht tun. Aber diese Sicherheit gibt es halt nicht überall und deshalb brauche ich Mut. Wenn ich keinen Mut habe, werde ich nichts Neues wagen. Wenn ich keinen Mut habe, traue ich mich nicht. Oder ich versuche es mal so zu sagen, Mut ist ein Antriebsfaktor und Angst ist eine Bremse. Und wenn du darüber nachdenkst, dann stellst du ganz schnell fest, dass Mut und Angst zentrale Elemente unseres Lebens sind. Ich habe gelesen, es gibt ca. 2000 verschiedene Ängste. Zu sagen, oh, das tangiert mich ja gar nicht, also Ängste und so weiter. Ich glaube, dass wir im Alltag extrem viel von Angst gesteuert werden. Dass längst nicht alle unsere Entscheidungen darauf basieren, dass wir mutig sind, dass wir das Richtige tun, sondern Angst ist so ein Riesenfaktor und deswegen sollst du das mal im Kopf haben. Mut ist etwas, was uns nach vorne schiebt und Angst ist etwas, was uns ausbremst. Mut schiebt uns nach vorne, Angst bremst uns aus. Ohne Mut erreichen wir nicht Gottes Ziele. Ohne Mut wage ich oder meine Kirche nichts Neues. Ohne Mut werde ich kein Kleingruppenleiter. Ohne Mut werde ich kein Mitarbeiter. Ohne Mut werde ich keine Geistesgaben weitergeben. Ohne Mut werde ich keine Menschen in die Kirche einladen. Ohne Mut werde ich keinen Standpunkt vertreten. Ohne Mut werde ich nicht für Kranke beten. Ohne Mut bleibe ich stehen und stecken. Und ohne Mut mache ich Kompromisse, die faul sind. Jetzt wirst du sagen, woher kommt der Mutgedanke? Nun, das erste Mal, wo Gott das einem, in diesem Fall geistlichem Leiter, richtig zuspricht, ist Josua. Und ich lese diesen ganzen Text nicht, ich verkürze das, Josua 1 ab Vers 9. Da sagt Gott, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Jesus, ich bete jetzt, dass du diese Worte lebendig machst, dass du unsere Herzen öffnest, dass du Müdigkeit vertreibst und dass du einen Textmarker nimmst und dass uns bestimmte Worte von heute Nachmittag in unserem Herzen bleiben, weil du sie betonst, weil du sie lebendig machst. Amen. Interessanterweise sagt Gott hier, ich habe dir was geboten, ich habe dir was befohlen, sei mutig. Wenn ich das so lese, also als Kind des 21. Jahrhunderts, das ist ja ein direktives Wort. Das ist einfach, sei mutig, los. Da könnte man ja auch sagen, hallo, wie soll das denn passieren? Das muss ja erst aufgebaut werden. Du kannst mir doch nicht einfach befehlen, mutig zu sein. Doch, Gott sagt es hier direktiv, sei es. Aber wie kann ich etwas sein, was ich vielleicht ja gar nicht bin? Gott sagt, sei es. Ganz direktiv. Ich glaube, dass eines der größten Faktoren für Gottes Charakter diese Eigenschaft ist, Gott ist dein größter Ermutiger. Gott ist dein größter Ermutiger. Wenn man Gottes Charakter reduzieren sollte, was wir nicht tun, was wir nicht wollen, und jemand würde sagen, hey, beschreib mal Gott nur mit einem Wort, würde ich sagen, Vater. Und das verstehe ich dann wiederum, weil ich merke, hey, ich habe Kinder und eines der wichtigsten Faktoren überhaupt ist, ich verstehe mich als größter Ermutiger meiner Kinder. Warum muss ich ein Ermutiger sein? Und natürlich meine Frau genauso, das ist ja Elternschaft. Ich muss ein Ermutiger sein, weil diese Welt so entmutigend ist. Mut kommt nicht von ganz alleine. Mein Sohn hat mich die Tage gefragt, hey, bei meinem nächsten Fußballspiel bist du dabei? Und ich habe ihm gesagt, dein Ultra ist immer am Start. Verstehen nur Leute, die Fußball mögen. Warum? Ganz einfach, weil ich glaube, dass Ermutigung ist eines der wesentlichsten Faktoren, ob Kinder sich positiv entwickeln oder negativ. Überleg mal, wenn Gott Licht ist, was ist denn der Feind Gottes? Dunkelheit. Wenn Gott Liebe ist, was ist denn der Feind Gottes? Hass. Wenn Gott Ermutigung ist, was kommt dann vom Feind? Entmutigung. Warum ist Entmutigung so ein Killer? Ganz einfach, Ermutigung bewirkt, dass ich meine Flügel bewege und Entmutigung bewirkt, dass ich meine Flügel sacken lasse und mich nicht mehr bewege. Josua kommt dann zu seinen Leuten und die sagen, hey, Vers 18, wir werden dir nachfolgen und das ist gar keine Frage, wir haben nur eine Bedingung, nur sei stark und mutig. An einem Tag redet Gott viermal zu ihm, dreimal selber und einmal durch seine Leute. Und ich glaube, wir haben hier eine Mischung. Gott ist dein größter Ermutiger durch die Heilige Schrift. Gott ist dein größter Ermutiger durch den Heiligen Geist. Gott ist dein größter Ermutiger, aber auch durch das Volk Gottes. Wenn er 75% selber erledigt, dann benutzt er 25% vom Volk Gottes. Deswegen gibt es Kirchen. Damit wir ermutigt werden. Deswegen gibt es Kleingruppen, deswegen gibt es Seelsorge, deswegen gibt es Support, weil wir brauchen ständig Mut. Was ist denn Ermutigung? Laut Wiki ist Ermutigung folgendes: Mut machen durch andere. Durch Reden und durch Gesten. Mut machen. Das heißt, wenn wir über Ermutigung reden und keiner kann mutig sein, wenn er nicht ermutigt ist, dann bedeutet das, Ermutigung geschieht hauptsächlich durch Reden und durch Gesten. Und da ist die Frage, wem leihe ich meine Stimme im Umgang mit anderen Menschen? Leihe ich meine Stimme dem größten Ermutiger aller Zeiten, Gott selber, und ich ermutige Menschen mit dem, was Gott sagt über sie, oder leihe ich meine Stimme dem Feind Gottes und ich spreche das aus, was der Feind Gottes eher sagen will? Und da stelle ich fest, hey, das ist eine große Challenge. Ich erinnere mich an einen lieben Kollegen von mir, der jetzt schon bei Jesus ist und er sagte mir, Friedhelm, hör mal zu, uns hat jemand das so beigebracht, wir wollen nicht, dass die Leute stolz sind und deswegen haben wir nie was Gutes über sie gesagt. So eine Prägung für eine ganze Generation und wir alle wissen das, dass es für unsere Eltern und unsere Großeltern gar nicht so einfach war, uns positive Dinge zuzusprechen. Das war eine Zeit, da funktionierte man, da war man gehorsam, da hat man versucht zu überleben, da war gar nicht so viel Zeit da, um zu supporten oder gar nicht so ein Verständnis, dass Menschen das brauchen. Aber ich glaube, in einem gesunden geistlichen Klima müssen wir es uns beibringen, dass wir die Ermutiger Nummer eins sind. Kinder sollten eins von zu Hause wissen. Meine Eltern sind meine größten Ermutiger. Und weißt du was? Kirche von Jesus Christus sollte der Ort sein, wo die Menschen am meisten Ermutigung in ihrem ganzen Leben bekommen. Das ist der Ort. Und zu lange haben wir gedacht, Kirche ist der Ort, wo wir den Leuten mal wieder richtig sagen, wo es lang geht. Aber das habe ich von unserem Alt-Alt-Präses behalten. Also wer bei uns Präses war, stirbt ja irgendwie nicht. Wir haben ja schon drei irgendwie. Und das ist ja großartig. Also wenn du lange leben willst, wer Präses in diesem Gemeindebund? 90 plus ist garantiert. Ja, das war dumm. Reinhard, vergib mir. Roman, vergib mir. Aber ich wünsche euch trotzdem ein langes Leben. Unser Alt-Alt-Präses hat gesagt, Beziehung kommt vor Erziehung. Das heißt, bevor ich einen Menschen verändere, ermutige ich ihn. Denk mal an deine Kinder zurück. Bevor du deine Kinder das erste Mal ermahnst, und Ermahnung gehört zur Erziehung, aber bevor sie das erste Mal wahrnehmen, dass du sie ermahnst, müssen sie erstmal die Sprache können, müssen erstmal deine Gesten lernen. Und ich würde mal sagen, mindestens ein Jahr lang funktioniert das gar nicht. Was machst du? Du ermutigst sie ein Jahr lang. Jedes Mal, wenn du sie anguckst, oh, was siehst du ja niedlich aus, was ist so herrlich, was ist so klasse. Jedes Mal nimmst du sie auf den Arm und sie zahlen keine Miete und sie geben dir nicht zurück. Du investierst einfach ohne Ende und dann irgendwann kommt auch der Zeitpunkt, wo du anfängst, sie zu korrigieren, ihnen Dinge beizubringen. Aber das Investment ist immer größer als das, was du an Korrektur hineinbringst. Warum? Weil Beziehung kommt vor Erziehung. Und deswegen glaube ich, dass Kirche der Ort sein sollte, wo Menschen ermutigt werden, ihr Potenzial auszuschöpfen, weil wir sind die Kirche Gottes. Gott ist der größte Ermutiger, den es gibt. Heißt das, jeder kann hier machen, was er will? Habe ich überhaupt nicht gesagt. Würde ich nicht mal denken, Gott korrigiert. Aber weißt du was? Gottes Korrektur läuft auf einer ganz anderen Ebene als reine Erziehung, weil die Bibel sagt, wir können viele Zuchtmeister haben, viele Pädagogen, viele Erzieher, aber wenig Väter. Das ist der Unterschied zwischen einem Vater und einem Erzieher. Der Erzieher wird dafür bezahlt, dass er das Richtige mit den Leuten macht, mit den Kindern macht. Der Vater verdient sein Leben. Der Unterschied ist, ich bringe meinem Kind bei, was es tun soll. Der Erzieher sagt vielleicht nur, mach das. Das ist ein Riesenunterschied. Gott ist ein Ermutiger. Wir sollen einander ermutigen. Wenn du etwas Gutes über einen Menschen denkst, sag's. Das ist so emotional. Ja. Wenn du was Gutes über dein Kind denkst, sag es. Wenn du was Gutes über deine Frau denkst, sag es. Wenn du deine Frau liebst, sag es ihr. Ich erinnere an den einen Mann, der 50 Jahre verheiratet war und sie sagte ihm, Mensch, es wäre schön, wenn du mir mal sagen würdest, dass du mich liebst. Und er sagt, ich habe es dir am Hochzeitstag gesagt, wenn ich meine Meinung verändert hätte, hätte ich es dir auch gesagt. So, wir Menschen sind soziale Wesen, wir müssen es hören, dass es uns jemand sagt. Und umgekehrt genauso. Wir müssen das hören. Und viele Leute denken, je mehr ich mecker, desto mehr verändere ich einen Menschen, aber ich habe noch nie einen Ehemann getroffen, der gesagt hat, meine Frau meckert seit 30 Jahren an mir rum, ich habe es endlich verstanden, ich will ein besserer Mensch werden. Im Gegenteil, Leute sagen, das nervt, ich kann es nicht mehr hören. Weißt du, was Menschen verändert? Indem du die Betonung darauf legst, was großartig ist in ihrem Leben. Sonst hört dir sowieso kein Mensch zu. Was hält uns denn ab, mutig zu sein? Nun schauen wir mal bei Josua. 40 Jahre vorher war er mutig gewesen. Er und sein Kollege Kaleb sagten, hey, wir gehen ins weiße Land, Attacke, Gott ist mit uns. Die anderen 10 sagten, das Land ist nett, das Land ist schön, da kommen wir nie rein, da sind Riesen. Jetzt kommt er unter Kollektivstrafe und kommt nicht in das verheißene Land und er ist jetzt 40 Jahre in der Wüste. Kannst du dir das vorstellen? 40 Jahre Eintönigkeit. Am Tage zu heiß, in der Nacht zu kalt. Und das 40 Jahre. Ganz ehrlich, nach 40 Jahren Wüste ist selbst der Hartgesottenste entmutigt. Dann bist du gar, da hast du keine Träume mehr. Da willst du auch nicht mehr Gottes Auftrag umsetzen. Siehe Mose, als Gott dann zu ihm spricht, im brennenden Busch, ich meine, mehr geht nicht an Berufungserlebnis, oder?
Ja.
Also wenn ich mir die jungen Leute in meiner Kirche vorstelle, da reicht schon zu sagen, ich glaube, der hat Gottes auf seinem Leben, hast du Bock auf das College zu gehen? Ja, Mann, Baby! Bei Mose spricht Gott aus dem brennenden Busch. Also mein Berufungserlebnis war deutlich drunter. Und Mose sagt, nö, ach, ich hab da noch einen Bruder, wenn du willst, kannst du den mal fragen. Du weißt ja, ich kann nicht reden und überhaupt auf gut Deutsch, lass mich in Ruhe, Gott, mit deinen Träumen. 40 Jahre Wüste. Da bist du gar. Und Gott spricht dir ja zu Josua nach 40 Jahren Wüste. Kennst du diese Stimme im kleinen Ohr, die ständig sagt, es wird doch nicht anders. Lass uns das schön alles so lassen, wie es ist. Schön so bleiben. Weißt du was? Wer wenig Erwartungen hat, der wird ja auch nicht enttäuscht. Habe ich mir auch schon manchmal gesagt. Erwarte nicht zu viel, weißt du, dann bist du auch nicht so frustriert. Es bleibt alles schön beim Alten. Kennst du den Freund, der im Ohr sitzt? Ich kenne ihn sehr gut. Der versucht ständig mit mir zu reden. Und die Riesen reden auch. Das schaffst du sowieso nicht. Die sind alle stärker als du. Und die Lieblingssünde sagt, ich gehe sowieso nicht weg. Also arrangier dich doch mal mit mir. Und die Minderwertigkeit sagt, das ist viel zu groß für dich. Das schaffst du auf gar keinen Fall. Natürlich schaffst du das nicht. Weißt du, was unser Problem permanent ist? Und deswegen brauchen wir Ermutigung. Unser Problem ist, wir sind schlechte Mathematiker. Sagen, ja genau, sind wir. Also ich bin auf jeden Fall ein schlechter Mathematiker. Ich habe schon manchmal gesagt in der Predigt, Mathe ist vom Teufel. Es gab auch schon Leute, die mir danach das erklärt haben, ach weißt du, Pastor Fittell, Mathe ist doch nicht vom Teufel, das hat Gott doch alles geschafft. Ich sag, du hast nicht verstanden, was ich sagen will. Ich wollte sagen, noch einmal für Analphabeten, als Gott mathematische Begabung ausgeteilt hat, war ich auf Toilette, als ich wiederkam, war es weg. Da blieb nicht mehr viel, da bin ich halt Pastor geworden. Da hatte man dann noch einen Job. Nein, Spaß beiseite. Mathematik ist immer so, wir rechnen Gott in unsere Situation nicht mit ein. Aber wenn Gott uns etwas sagt, dann meint er nie, dass du das schaffen sollst, dass du deine Ressourcen angucken sollst, sondern Gott meint immer, er rechnet sich hinzu, er ist das Plus. Du denkst ja, ich bin das Minus. Ja, aber Gottes Plus ist stärker als dein Minus. Und jedes Mal, wenn Gott mir etwas aufträgt, wo ich das Gefühl habe, das kann ich nicht, mache ich diesen Gedankenfehler. Ich gucke auf mich, auf meine Möglichkeiten, auf meine Ressourcen. Ich rechne Gott nicht hinzu. Aber weißt du was? Wenn Gott uns ermutigt, dann rechnet er sich selber mit ein. Weil er vertraut nicht in erster Linie uns, sondern er vertraut sich und seinem Wort. Er vertraut seiner Souveränität. Er vertraut seinem eigenen Wort, falls man das so sagen kann. Vielleicht theologisch schlecht, aber du weißt vielleicht, was ich meine damit. Und deswegen möchte ich dir Folgendes sagen. Ist egal, wie entmutigend deine Vergangenheit war, inklusive deiner Gemeindevergangenheit, Gott möchte dir heute Nachmittag sagen, sei stark und mutig und lass deine Vergangenheit niemals deine Zukunft bestimmen.
Amen.
Nochmal, lass deine Vergangenheit niemals deine Zukunft bestimmen. Weil das ist genau das, was die Vergangenheit will. Die Vergangenheit will sagen, guck mal, du hast was gelernt. Es wird nicht, es klappt nicht, es funktioniert nicht. Merk dir das gut. Aber weißt du, was das Problem der Vergangenheit ist? Die Vergangenheit
kennt sich nur aus in der Vergangenheit. Sie kann dir nichts beibringen über die Zukunft, weil die Vergangenheit war noch nicht in der Zukunft. Aber weißt du, Gott ist der, der da war, der da ist und der da kommt. Er ist der einzige Ratgeber, der wirklich weise ist, dem man zuhören sollte. Aber unsere Vergangenheit, unsere Erlebnisse, unsere Verletzungen sagen uns, that's it, das ist dein Leben. Definier dich über deine Vergangenheit und Gott macht dir deutlich, definier dich niemals über deine Vergangenheit, definier dich über den Gott, der versprochen hat, siehe, ich mache alles neu. Was hält dich ab, mutig zu sein? Ich nenne das so, Opfermentalität. Was ist eine Opfermentalität? Und ich will das nicht despektierlich sagen. Ich neige zu einer Opfermentalität. Und ich kämpfe da immer dagegen. Was ist eine Opfermentalität? Nun, ich war 9 Jahre in der Schule. Mein Stiefvater war Alkoholiker. Ich bin missbraucht worden. Ich bin mit Mangel aufgewachsen. Niemand hat mich gefördert. Ich bin ein Wrack gewesen. Meine Kumpels heutzutage, mit manchen habe ich noch Kontakt. Gefängnis, Heroin, Methadon, Leben komplett im Mir fallen dauernd 1 Million Gründe ein, warum ich irgendetwas nicht kann. Ständig. Ich bin ein Opfer. Und weißt du, was Gott mir ständig einprügelt in Seelsorge, im Wort Gottes, in Begleitung? Du bist niemals ein Opfer. Weil damit erlaubst du deiner Vergangenheit, deine Zukunft zu definieren. Aber ich erlaube meiner Vergangenheit nicht, meine Zukunft zu bestimmen, weil Jesus ist meine Zukunft und meine Vergangenheit ist meine Vergangenheit. Die darf vergeben werden, geheilt werden, abgelegt werden, therapiert werden, was auch immer. Aber ich bin kein Opfer. Und mit Opfermentalität kommt immer Selbstmitleid. Das ist ein alter Gast, der wohnt vor meiner Haustür. Es geht ungefähr so. Ich habe mal wieder irgendwie Stress. Und weißt du was? Ich habe dauernd Stress. Ich habe dauernd Konflikte. Wenn ich sie nicht in meiner eigenen Kirche habe, dann habe ich sie in einer anderen Kirche, wo ich beraten muss. Und Mitgliederversammlungen sind Monster. Ich habe in 30 Jahren keine Mitgliederversammlung geführt und ich werde es nicht tun, so wahr mir Gott helfe, wo man schlecht über Menschen redet. Ist mir ganz egal, ist die Transparenz genug, die Dinge müssen alle beim Namen genannt werden. Könnt ihr alle machen, 4-Augen-Gespräch. Alles kann gesagt werden, aber nicht in der Mitgliederversammlung. Das kriegst du nie wieder eingefangen. Aber nun bin ich vom Berufsleben manchmal bei sowas. Und dann werden Leute sauer auf dich und böse und schrecklich. Und das ist die Regel. 10% aller Christen sind immer sehr schwierig. Sehr schwierig. Das heißt, 100 Leute, 10 sehr schwierig. Ich frage manchmal Leute, willst du wirklich, dass deine Gemeinde 1000 Leute hat? Ja, dann hast du 100 sehr schwierige. Sehr schwierige. Aus manch einem Lämmlein wird dann ein Tyrannosaurus Rex. Und du denkst, was kommt denn da? So, mir könnte das dann so gehen. Gehe ich in meine Selbstmitleid-Badewanne, dann lasse ich es lauwarm laufen. Und dann kommen so Gefühle wie, hast du es wieder mal schwer? Ja. Liebt dich keiner? Gemeinde doof? Familie doof? BFP doof? Alle doof? Gott doof? Aber gefühlt. Alles ist schlimm. Und ich kann darin baden, richtig baden. So. Ich habe es so schwer wie keine andere. Es ist schrecklich. Und dann fällt mir das auch ein, dass irgendeine Verletzung aus der Kindheit, irgendwas, und denke ich, ja, ich habe es schwer. Und dann fällt mir vielleicht ein, ach, ich bin ja Christ. Ich muss Jesus da hineinlegen. Ach, Herr Jesus. Und dann, was würde ich mir so wünschen, dass der Herr Jesus kommt und so das Wasser so plätschert und sagt, na, mein Junge, hast du es schwer wieder? Bist du wieder in der Top 10 der christlichen Märtyrer? Ich kann dir auch nicht helfen. Niemand hat so schwer wie du. Es ist auch ein Elend. Mach das deutlich. Mund runter, Schulter runter. Lass das nochmal so raushängen. Da kriegst du wenigstens ein bisschen Mitleid von den anderen. Was ist ja auch was. Hanna, wie geht's dir? Oh, ich bin ja schlecht. Oh Gott, was hat er dir auch? Das ist ja schon mal was. Wenn auch sonst nichts kommt. Was ich dann von Jesus höre, ist Folgendes. Was machst du da? Ich war im Selbstmitleid. Du sagst, wieder gib mich. Und er sagt, steh auf, beweg dich, pack dein Leben an. Du bist kein Opfer. Du bist ein Sieger. Und das habe ich gelernt. Es ist so einfach. Weißt du, der Teufel macht das so. Er lässt dich stolpern. Boah, dann fällst du hin. Dann setzt er seinen Fuß drauf und sagt, siehst du, selber schuld, jetzt legst du ihn wieder. Jetzt kannst du auch noch mehr Scheiß bauen, jetzt bist du schon mal wieder hingefallen. Lass es, Gott liebt dich nicht mehr, Versager, du kriegst es nie hin, vergiss es, wird alles nichts mehr. Diese ganze Schwall an Emotionen kommt. Und weißt du, das ist eigentlich wie in der Erziehung, für die, die Eltern unter euch sind. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als dein Baby laufen lernen sollte? So ein bisschen kriege ich das noch hin, meine Große mit 30 dieses Jahr. Die nächste 28 und der Kleine, der ja gar nicht klein ist, ist 16. Es war ungefähr so, es steht so am Sessel und hier steht der nächste Sessel. Und jetzt ist die Challenge, lauf von da nach da. So, jetzt lässt du die Hand los und boom. Stell dir mal vor, ich würde sagen, oh, das ist ja nicht wahr, du Loser. Meine Güte, hier, reiß dich mal zusammen, von dem setzt du zum Sessel, meine Güte, sagt, Opa, krieg dein Hirn ohne Relator, beweg dein Hintern, Mensch, guck mal, ich das mach hier. Da wird doch jeder sagen, hey, du hast einen Schaden. Also, was mache ich? Genau das, was alle Eltern machen. Ich heb den Kleinen wieder hoch oder die Kleine, sag, das hast du super gemacht. Mach's doch mal. Weißt du was? Das machst du, weiß ich nicht, 100 Mal? 200 Mal? Keine Ahnung. Du machst es so lange, bis das Kind laufen kann. Und hier kommt das Geheimnis. Weißt du, warum das Kind irgendwann laufen kann? Nun, es hat ja nur Speckbeinchen. Jedes Mal, wenn es hingefallen ist und wieder aufsteht, stärkst du die Muskeln. In letzter Konsequenz kann das Kind laufen, weil es so oft hingefallen ist. Mit dem Mindset musst du doch Gott viel besser verstehen. Jedes Mal, wenn du auf die Nase gefallen bist, wo auch immer, beruflich, familiär, gemeindlich, jedes Mal, dein To-Do ist, lass dich wieder hochziehen und du entwickelst Muskeln, die dich später zum Sieger machen. Aber eigentlich bist du schon Sieger, weil die ganzen Anlagen sind schon in dir. Das Geheimnis ist, was auch immer passiert, steh auf. Komm aus der Badewanne. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Weil du bist kein Opfer. Selbst wenn du die schwierigste Vergangenheit hast, du bist durch Christus in dir ein Sieger. Sag, das ist positive talking. Das ist amerikanisch. Nee. Die Bibel sagt uns, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Bibel sagt uns, dass Jesus uns sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und jetzt haben wir Christus aufgenommen in unserem Herzen. Das heißt, die Ressource des Siegers, des Überwinders wohnt in uns. Wir rechnen doch sowieso nicht mit uns. Deswegen kannst du mutig sein. Ich habe festgestellt, wann immer ich entmutigt bin, steht der Feind vor der Tür und klagt Gott an. Er malt Gott immer in dunklen Farben. Wenn der Heilige Geist Gott in hellen Farben malt, malt der Teufel Gott in dunklen Farben. Und jedes Mal, wenn was schief geht, sagt er, Gott ist sowieso gegen dich, Gott mag das überhaupt nicht, Gott will dich gar nicht segnen und eigentlich ist Gott gar nicht gut und wie auch immer. Und ich will dir etwas sagen. Die größte Waffe, die der Feind hat, ist Lüge. Die Bibel sagt, er kann nicht machen, was er will. Er ist der Vater der Lüge. Und seine Hauptwaffe gegen uns ist Lügen. 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 Aber wenn du die Lüge glaubst, entwickelt sie eine ähnliche Kraft wie die Wahrheit. Das ist ein Grund, warum wir Gottes Wort reden, damit wir Wahrheit hören. Das ist ein Grund, warum wir so oft Leute brauchen, die uns feedbacken, die uns manchmal korrigieren, die uns manchmal helfen, auf den geraden Weg zu kommen, weil wir glauben so oft Dinge, die nicht stimmen. Das kann Theologie betreffen, das kann praktische Lebensführung betreffen, das kann alles betreffen. Aber Gott möchte, dass wir Wahrheit hören. Gott ist gut. Gott ist nicht gegen dich. Gott lässt dich nicht fallen. Gott lässt dich nicht stolpern. Gott will dich nicht fertig machen. Aber Gott hat versprochen, ist egal, was dir passiert, alle Dinge werden dir zum Besten dienen. Nicht alle Dinge habe ich bewirkt. Nicht alle Dinge sind gut, das sage ich überhaupt nicht. Aber alles, was dir passiert, muss dir dienen, weil du bist ein Sieger. Und das gibt ein komplett anderes Mindset. Es gibt immer einen Ausweg. Es gibt immer eine Möglichkeit. Es gibt immer eine Chance. Und hier kommt der letzte Gedanke, bevor ich mit uns gerne beten möchte. Ein Ermutiger ist folgender Gedanke. Was werden die anderen sagen? Das ist wie so eine Dauerangst in uns. Ich habe festgestellt, ich kann in Sekundenbruchteilen 20 verschiedene Gedanken haben. Ich habe mir sagen lassen, bei Frauen soll das noch intensiver sein. Tausend Gefühle. In Sekundenbruchteilen. Was wird der sagen? Was wird die sagen? Wie sieht die überhaupt aus? Was soll das denn schon wieder? Was hat der gesagt? Was hat die wohl gedacht? Was wird die wohl sagen? Was wird der wohl sagen? Was wird der sagen, wenn das passiert? Und was wird der dann sagen? Und das, wenn ich das anziehe, wer wird das sagen? Wie wird mein Mann das finden? Wie werden wir das alle finden? Was wird die Gemeinde denken? Was ist, wenn das nicht passiert? Und das in Bruchteilen von Sekunden. Und weißt du was? Ganz viele dieser Dinge bewirken, dass wir die Schlacht verlieren, obwohl wir noch gar kein Wort gesagt haben, weil wir haben die Schlacht im Kopf verloren. Da kommen die alten Antreiber. Die alten Erfahrungen, die alten Ängste, denkt dran, es gibt 2000 Ängste. Und alle sind erlernt, außer zwei davon hat irgendein Psychologe gesagt. Aber die anderen 1998 sind erlernt. Was ist, wenn nicht? Wieso? Weshalb? Warum? Und jetzt merkst du, um diesen Kampf zu gewinnen, brauchst du ein Umfeld von Ermutigung. Gott ist dein Ermutiger, deine Kirche ist dein Ermutiger, deine Freunde sind dein Ermutiger. Und wir alle sollten Ermutigung Tag und Nacht aussprechen. Amen. Wenn du was Gutes denkst, sag es. Was ist Prophetie für die Charismatiker unter uns? Prophetie ist da zur Ermutigung, zur Ermahnung. Und das Wort Ermahnung hier ist ja auch interessant. Reinhard Bolonska hat das genannt, ermutigende Ermahnung. Weil das Wort Ermahnung passt nicht ganz genau. Und zur Erbauung. Jetzt merkst du, wofür brauchen wir das? Wir brauchen die Ermutigung. Wir brauchen das Empfinden, hey, wir sind on track. Und jetzt denken wir das mal auf Gemeinde um. Genau der gleiche Kampf, oder? Genau der gleiche Kampf. Können wir unsere Städte nochmal rocken? Oder kämpfen wir ums Überleben? Und was kommt hoch? Vergangenheit. Also bei mir. Nee, komm, Vergangenheit. Wenn du wüsstest. Wenn Gott wüsste. Ja, er weiß auch, oder? Genau das Gleiche. Nee, denkst du noch an diese Spalte und der und den Ärger, den wir da haben und das und dann die und dann das und jenes. All diese Stimmen in uns drin sagen, komm, lass sitzen. Das wird nicht. Und dann verschließen wir uns vielleicht für die Wege, die Gott heute mit uns gehen will. Für
für die Möglichkeiten, die es heute gibt, für die Chancen, die Gott auf unserem Weg legt, für die Synergieeffekte, die er uns bringen will. Weil eins kann ich dir sagen, das habe ich verstanden. Jesus ist nie am Ende. Das habe ich aus der Kirchengeschichte gelernt. Du kannst versuchen, was du willst. Du kannst eine kommunistische Diktatur haben. Du kannst Christen töten. Du kannst ins Gefängnis werfen. Du kannst sie verbrennen. Du kannst es verbieten. Du kannst dagegen sein. Du kannst sie lächerlich machen. Und du kannst die Gemeinde von Jesus Christus nicht besiegen. Das ist schlicht und unmöglich. Das haben schon alle möglichen Leute versucht. Die Kirche ist unkaputtbar. Die kriegst du nicht kaputt. Weil der Antreiber der Kirche ist Jesus selber. Und wieso sollte es nicht möglich sein? Selbst bei einer schwierigen Vergangenheit. Wieso sollten wir nicht sagen können, unsere Vergangenheit ist unsere Vergangenheit. Wir sind dankbar für die guten Dinge und den Rest vergeben wir. Oder lass uns heilen. Aber unsere Vergangenheit definiert nicht unsere Zukunft. Unsere Vergangenheit definiert nicht unsere Zukunft. Und all das Gute definiert auch nicht unsere Zukunft. Jesus definiert unsere Zukunft. Und Jesus ist offensichtlich noch nicht fertig mit dieser Kirche. Jesus ist noch nicht fertig mit dieser Kirche. Ich weiß nicht, was Gott alles vorhat. Aber ich weiß eins. Liebe Christengemeinde, Herren und Freunde, seid mutig. Wagt euch wieder etwas. Wagt Neues. Lasst euch darauf ein. Denkt nicht an das Frühere. Etwas Neues sprost auf. Du kannst es schon spüren. Nee, ist noch kein Baum, aber da ist schon ein Pflänzchen. Man merkt schon, da kommt was. Lass uns das begießen. Und lass uns in Einheit zusammenstehen. Und niemals sagen, das haben wir schon gemacht. Da haben wir schon mal nachgedacht. Und weißt du noch, was da passiert ist? Lass uns das in unserer Seele zum Schweigen bringen. Weil Jesus ist noch nicht fertig. Wollen wir zusammen aufstehen?
Ja, die rote Taste, ne?